Tief verborgen in den Sümpfen der Traurigkeit lebt die uralte Schildkröte Molla. In Michael Endes unendlicher Geschichte spielt dieses unglaublich große und weise Tier eine besondere Rolle. Der Name hat also einen besonderen Klang und das macht hellhörig, vor allem wenn nun ein Künstler sein neues Album Molla betitelt. Der Jazzpianist Tim Allof hat das getan, der Piano-Shooting-Star der Republik, wie ihn das Magazin Jazz Thing betitelt. Dafür stehen ohne Zweifel die vielen Preise, die er bekommen hat, darunter den Echo Classic oder den Neuen Deutschen Jazzpreis. Tim Allof ist zugleich Arrangeur und Komponist, er sucht den Tiefgang in der Musik und ist jemand, der sich nicht so gern in eine Schublade pressen lassen möchte. Und das zeigt eben auch sein neues Album Molla. Hallo, grüß Sie, Herr Allof, und schön, dass Sie bei uns sind.
Danke für die Einladung.
Herr Allof, sind Sie ein Fan von Michael Ende oder wie kam es zu dem Titel Molla?
Ich glaube, Fan ist zu viel gesagt, aber es ist so, dass die Geschichte des Albums oder das Konzept des Albums ja so ein bisschen war, dass ich mich zu meinen Ursprüngen zurückerinnert habe und sowohl die musikalischen Ursprünge als auch einfach ein bisschen mental in die Kindheit und Jugend zurückgeblickt habe. Und da war es dann schon so, dass die unendliche Geschichte eine große Rolle gespielt hat oder zumindest so eins der Bilder war, die aufgeploppt sind, wenn man an die Kindheit denkt, genau. Und da gibt es eben diese alte, weise Riesenschildkröte Molla, die aufgrund dieser Unendlichkeit und Weisheit ganz gut dazu gepasst hat, was das Album aussagen soll.
Das ist jetzt mal sehr interessant. Das heißt, es ist auch ein Album, das auch autobiografische Anklänge dann hat?
In gewisser Weise schon, weil Sie hatten es ja auch schon angesprochen, es sich einfach dahin entwickelt hat. Also meine ersten Alben waren ja sehr im Jazz verhaftet und es für mich aber immer klarer wurde, dass es gar nicht unbedingt so ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Schublade geben muss, die ich bedienen möchte oder mir selber gar nicht mehr so ganz klar war, was für eine Art von Musik ich einfach mache und habe gemerkt, da ist ganz, ganz vieles Verschiedenes drin und das ist wahrscheinlich der autobiografische Ansatz, genau.
Ja, was Verschiedenes. Man findet Stücke klassischer Komponisten von Johann Sebastian Bach oder von Felix Mendelssohn Bartholdy, die sie interpretieren, sie improvisieren, Robert Schumann. Und sie haben das als zeitlose Musik charakterisiert. Was meinen Sie damit genau?
Vor allem bei Schumann war es so, dass ich bei diesem Schumann-Satz anfing, darüber zu improvisieren und einfach gemerkt habe, dass diese Akkorde und die Stimmung, die vor über 200 Jahren da zu Papier gebracht wurden, eine unglaubliche Zeitlosigkeit mit sich bringen. Und ich glaube, dass es bei guter Musik oder bei tiefer Musik wahrscheinlich immer eine Zeitlosigkeit gibt. Das heißt, ich finde, dass sich das auf diesem Album auch sehr, sehr schön zusammenfügt, dass es gar keine Rolle spielt, ob das jetzt geschrieben wurde oder vor vielen, vielen hundert Jahren. Es wirkt aus einem Guss und da bin ich sehr froh damit. Ja.
Haben Sie eine Erklärung dafür, was so etwas so zeitlos macht? Es ist einfach eine besondere Komposition, ein besonderes Gefühl oder was ist es, das, was einen so praktisch vor hunderten von Jahren genauso inspiriert und berührt wie heute?
Ich denke, es hat auf jeden Fall mit der Art der Komposition, auch mit der Wahrhaftigkeit und der Tiefe der Musik zu tun. Und eine genaue Erklärung kann ich Ihnen nicht liefern, aber ich denke, bestimmte Musik hat einfach diese Tiefe und diese Macht, dass es keine Rolle spielt, wann sie geschrieben wurde.
Und interessant ist auch, also Sie haben neben diesen klassischen Stücken, aber auch zum Beispiel ein Stück des US-amerikanischen Singer-Songwriters Sufjan Stevens dabei und sein Titel heißt Death with Dignity. Das haben Sie für Klavier arrangiert. Gibt es irgendwie auch so eine innere Logik oder Verbindung dieser Stücke?
Nee, es gibt keinen roten Faden, also keinen Plot-Twist, der die Stücke irgendwie miteinander verbindet. Gerade Death with Dignity, was da ja für das Leon Koro-Streichquartett und Klavier arrangiert wurde, ist ein Stück, das mir schon sehr, sehr lange am Herzen liegt und mich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise beeinflusst hat. Also für mich ging es einfach auch darum, nachzuspüren, wenn ich selbst Musik schreibe, wo kommt die her, beziehungsweise welche Einflüsse hat das eigene Schaffen geprägt. Und
genau.
Das war,
Entschuldigung, jetzt bin ich Ihnen ins Wort gefallen.
Nee, oder andersrum. Und da kann man einen Sufjan Stevens eben ganz genauso nennen wie David Mann, der diesen Jazz-Standard komponiert hat, oder eben Bach oder Schumann, ja.
Und eben eigene Kompositionen sind auch auf dieser CD und da merkt man schon, das sind so ganz verschiedene Klangwelten, Klassik, Jazz und mehr. Und jetzt hören wir mal rein in Molla, also in das Stück, das ja auch dem Album seinen Namen gegeben hat.
Thank you.
Morla. Herr Allhoff, das ist ja eigentlich keine verjazzte Klassik, ist aber auch nicht Jazz im Stile der Klassik. Es ist was Eigenständiges. Wie würden Sie es selbst beschreiben?
Genauso wie Sie. Ich kann nicht sagen, was es ist. Das ist auch das Schöne daran. Also ich würde mir wünschen, dass es gar keinen Namen mehr braucht, sondern dass es einfach Musik ist, die im besten Fall die Menschen berührt und dass man auch ein Stück weit aufhört, darüber nachzudenken, ob das jetzt eben Jazz ist oder Klassik oder Neoklassik oder wie das alles heute so schön heißt. Es ist einfach, es gibt nur gute und schlechte Musik. Ich hoffe, dass es in dem Fall den Leuten gefällt und die Leute berührt. Also es hat auf jeden Fall klassische Einflüsse, ganz klar hörbar. Es hat aber wie ganz vieles auf dem Album auch sehr starke Jazz-Einflüsse. Also wenn Sie die Lösung gefunden haben, dann können Sie mich anrufen und mir das sagen, was es ist.
Wie ist das für Sie? Wann sagen Sie, da habe ich es erwischt, den richtigen Ton, den richtigen Klang? Also wann ist es für Sie eine gute Komposition?
Auch das konnte ich bisher leider nicht beantworten. Wenn man das könnte, hätte man, glaube ich, das Erfolgsrezept. Es ist auch ganz oft so, dass man, zumindest bei mir, ich würde mir unglaublich schwer tun, wenn ich mit diesem Anspruch ans Instrument gehe, ich schreibe heute ein Stück. So. Ja. Was ich bei Schriftstellern oft bewundere, wenn man dann liest, die setzen sich jeden Tag um Punkt 8 Uhr an ihren Schreibtisch und das Erste, was die machen, ist schreiben.
Aber die sind auch nicht immer zufrieden, gleich mit den
Ellen. Das stimmt auch, aber ich glaube, diesen Anspruch würde ich mir wünschen. Bei mir ist es mehr so, dass ich gar nicht planen kann, wann ein Stück passiert, sondern das ergibt sich einfach, wenn man Zeit, wie Picasso schön gesagt hat, Inspiration exists, but it has to find you working. Also Man muss natürlich schon am Instrument Zeit verbringen, aber meistens entsteht eine Komposition, wenn ich gar nicht plane, irgendwas zu schreiben, sondern wenn ich am Üben bin oder...
Ja. Finde ich ja sehr interessant. Das heißt, Sie haben keinen Arbeitsalltag in dem Sinne, dass Sie eben tatsächlich um, was weiß ich, 8 Uhr am Piano sitzen, am Klavier sitzen und üben und ausprobieren.
Ich verbringe schon sehr viel Zeit am Instrument, aber was ich meinte, es ist nicht so, dass ich mich mit dem bewussten Impuls hinsetze, ich muss jetzt was komponieren, sondern also dieses typische leere Blatt und jetzt schreibe ich ein Stück. Genau. Das ist bei mir seltenst so, sondern ich übe oder improvisiere vor mich hin und beim Improvisieren, genau weil Sie gefragt hatten, wann man weiß, dass man das gefunden hat, passiert manchmal irgendeine Akkordwendung, wie bei Morla, es fallen einem diese Akkorde und diese eigentlich relativ simple Melodie in der Oberstimme in die Finger und dann, das kommt von irgendwo her und dann muss man schnell sein, dass man es aufschreibt und in den besten Fällen ist es wie ein, ich glaube, das kann es ein bisschen beantworten, wenn sich's anfühlt wie ein Fluss, also wenn man nicht zu sehr möchte, sondern wenn man es schafft, loszulassen und quasi immer weiter schreibt, wie in einem Strom, der so vor sich hinfließt und das Stück quasi sich von selbst zu Papier bringt, dann ist es, glaube ich, was Besonderes.
Und Ihre Stücke auf Morla, die sind irgendwie in einer gewissen Art auch sehr poetisch, finde ich, sehr berührend. Haben Sie bestimmte Absichten, die Sie mit Ihrer Musik bei den Hörerinnen und Hörern erreichen wollen, sei es jetzt im Konzert oder wenn jemand Ihre CD hört, ist Ihnen da etwas besonders wichtig?
Es soll berühren. Also ich denke, das ist das Wichtigste bei jeder Art von Kunst, dass man im besten Fall das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, aber dass man einfach die Augen schließen kann und dass irgendwas mit einem macht. Und das sind immer die Sachen, die man als Künstler nicht so gerne hört. Und man sagt, ich habe da eine neue CD gehört, das kann man wunderbar nebenbei laufen lassen. Das ist, naja, ganz nett, aber genau, dass es im besten Falle einen fesselt. Und ich glaube, das hat auch jede Art von Kunst ja gemein. Also wenn man ein Buch nicht weglegen kann, weil man so reingesogen wird, weil es irgendwas mit einem macht. Oder wenn man einen Film oder heutzutage eher eine Serie guckt und man muss die nächste Folge gucken, weil es einen irgendwie berührt. Und ich hoffe, dass die Musik auch tut. Ja.
Haben Sie eigentlich ein Faible für Melancholie auch in der Musik? Ich frage eben, weil ja auch ein Stück auf Ihrer CD Melancholia betitelt ist.
Das wird mir oft gesagt und ich glaube, wenn ich so selbst auf mein Werk schaue, dann muss ich zugeben, dass da doch sehr vieles eher in Moll ist und eher ruhig gehalten. Vielleicht ja. Habe ich mir gar nicht bisher so groß Gedankentour gemacht, aber ich denke schon, dass es bestimmt mehr melancholische Stücke gibt als jetzt heitere, ganz schnelle Kompositionen. Und Melancholia, da haben Sie mich jetzt ganz kalt erwischt, da habe ich jetzt den HörerInnen, glaube ich, einfach verraten. Für diese Komposition hatte ich ganz, ganz lang keinen Titel und es kam dann die Deadline, dass das in den Druck musste und dann dachte ich mir, ich muss noch ganz schnell einen Titel finden und das hat einfach wunderbar gepasst zur Stimmung des Stücks.
Sehr sympathisch. Es geht uns ja allen so unter Zeitdruck dann Passiert es einfach, muss man einfach den Stempel draufsetzen.
Lustigerweise fällt es mir ganz, ganz oft auch ein wirklich schwerer Titel für die Stücke zu finden, als die Stücke zu schreiben. Also ich habe meistens sind die Stücke ganz, ganz, ganz lang unbetitelt und dann gucke ich eher, was passt für ein Bild oder was für eine Stimmung passt zur Art der Komposition, also andersrum.
Herr Alloff, Sie haben mit vielen Musikergrößen zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Dieter Elk, Nils Wülker, Jeff Ballard, Fatma Said. Viele Jahre hat man aber auch von Ihnen als reinen Jazzpianisten gesprochen, auch im Zusammenhang mit Ihrem Trio, mit dem Sie auch sehr lange, sehr erfolgreich aufgetreten sind und auftreten. Aber Sie haben ja auch eine sehr große stilistische Vielfalt. Also Sie lieben es auch, offen zu sein und durch verschiedene Musikstile zu wandern und zu komponieren eben auch. Woher kommt diese Offenheit oder was reizt Sie so sehr daran?
Ich glaube, das war schon immer da, weil ich von klein auf sehr verschiedene Arten von Musik einfach gehört habe. Ich war ja auf einer musischen Schule und da war natürlich Bach allgegenwärtig und auch andere klassische Musik. Aber an einem süddeutschen Gymnasium mit Patres war natürlich sehr, sehr viel die Passionen etc. Aber sehr, sehr früh bin ich mit Jazz auch in Berührung gekommen. Und auch das ist einem Jugendlichen natürlich dann nicht ausreichend. Das heißt, ich habe tatsächlich auch die Jugend sehr viel mit Hip-Hop und Rock und verschiedensten Sachen verbracht. Und ich fand das eben immer sehr reizvoll, nicht in diesen Genres zu denken, sondern einfach zu gucken, macht das was mit mir oder berührt mich das Stück oder eben nicht. Genau.
Und wenn wir es auflösen wollen, also Sie kommen aus Augsburg, weil Sie eben von Süddeutschland gesprochen haben und sind dort auch zur Schule gegangen, zum Gymnasium, wie Sie gesagt haben, mit einem musischen Zweig.
Gymnasium bei St. Stephan, den Augsburgern bestimmt ein Begriff.
Ja, genau. Mit Sicherheit. Genau. Und haben Sie denn da Klavierunterricht dann schon bekommen am Gymnasium? War das irgendwie Ihr erstes Instrument dann?
Genau, das war mein erstes und bis heute einziges Instrument. Zu mehr hat es nie gereicht, leider.
Also nicht die berühmte, nicht die berühmte Blockflöte, die da oft am Anfang
Die ist mir tatsächlich immer erspart geblieben. Ich habe tatsächlich sehr viel gesungen. Wir durften auch im Chor sehr viel singen. Es war aber so, dass man am russischen Gymnasium schon ein bis zweimal die Woche, soweit ich es erinnere, Instrumentalunterricht hatte, wobei ich eher immer ein Entdecker an den Tasten war. Ich war nie jemand, dem der Lehrer jetzt gesagt hat, du machst bis nächste Woche das und das oder es muss jetzt das und das geübt werden. Also es ist wahrscheinlich auch nicht die falsche oder die richtige Art. Ich denke einfach, dass es verschiedene Lerntypen gibt und ich war eben immer jemand, der selber verstehen musste, wie Sachen funktionieren oder am Klavier Sachen selbst auf die Spur kommen.
Und dann kommt eben später das Jazzstudium in München am Konservatorium hinzu. Und wenn ich richtig informiert bin, leben Sie auch wieder in München, nachdem Sie eine Zeit lang in Berlin zugebracht haben. Eigentlich ist es ja immer umgekehrt. Die Leute wollen alle nach Berlin und auch in Berlin bleiben. Ist ungewöhnlich.
Genau, ich wollte auch dann unbedingt nach Berlin und auch in Berlin bleiben. Aber dann kam die Pandemie. Und es kam leider damals sehr, sehr vieles zusammen. Genau, es gab mit der Wohnung in Berlin leider ein bisschen Probleme. Und das war die Zeit des ersten Lockdowns. Und wenn man da dann natürlich versucht, mal schnell eine Wohnung zu finden, eine einigermaßen bezahlbare. Das habe ich dann nach einigen Wochen festgestellt, dass das leider nicht möglich ist. Und ich hatte glücklicherweise meine Wohnung in München damals nur untervermietet. Und derjenige wollte dann auch raus, weil wegen Corona das mit dem Job alles schwierig war. Und dann dachte ich mir, okay, das soll so sein. Ich soll erstmal zurück nach München. Und zum Glück ist ja jetzt sowieso wieder eine Zeit, in der man sehr viel unterwegs ist, wo dann die Homebase sozusagen eher sekundär ist. Genau, ich bin nach wie vor zum Arbeiten sehr, sehr viel in Berlin. Und der Süden hat ja auch seine Vorzüge. Also es tut auch immer gut, wenn man dann wieder in München ist und weiß, man fährt irgendwie eine halbe Stunde und ist mitten im Grünen. Das ist schon auch was Schönes.
Ja, es hat alles so seinen Reiz, seinen speziellen.
Genau.
Und ja, also ist doch toll. Wer kann schon zwischen Berlin und München wählen? Also schöne Alternativen. Aber jetzt wollte ich nochmal auf etwas anderes zu sprechen kommen, weil Sie komponieren auch Filmmusik, nämlich für internationale Kinoproduktion. Ist ja wieder ganz was anderes. Wie ist das gekommen?
In dem Fall war es keine Komposition, um ganz richtig zu sein, sondern da war ich als Arrangeur öfter tätig. Also ich habe für diverse Filme die Arrangements und die Orchestrierung quasi übernommen, weil das von jeher eine Sache ist, die mich sehr, sehr reizt. Und ein langjähriger Freund und auch Musikerkollege Michael Kamm, der ein sehr begnadeter Filmkomponist ist. Und wenn es was zu arrangieren und orchestrieren gibt, dann bin ich da zum Glück immer einer der ersten Calls. Und mich hat es von jeher sehr gereizt, für Orchester zu schreiben und diese Farbwelt auch auszunutzen. Und ich habe bei anderen Projekten auch schon eigene Stücke für Orchester quasi wirklich komponiert. Und das ist was bei dem Album mir eben jetzt auch wichtig war, bei Morla, warum ich auch ein Streichquartett dabei haben wollte. Weil man einfach da nochmal so andere Farbtupfer quasi geben kann und andere Einflüsse oder andere Stimmungen nochmal erwecken. Also ich fühle mich da sehr, sehr wohl und glaube, da wird es auch bestimmt nochmal was geben, wo ich nicht alleine am Klavier zu hören bin.
Also da werden Sie
die
noch
Arbeit
weiter.
Mit Orchestern, ja genau, die ist einfach immer sehr, sehr reizvoll.
Kann ich mir vorstellen. Also das ist ja auch sicherlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und was ich gelesen habe, weil Sie eben von Farbwelten gesprochen haben. Dazu passt die Fotografie, auch eine große Leidenschaft von Ihnen und die Sie jetzt nicht nur so halblebig betreiben, mal sozusagen nur im Urlaub mal was knipsen, sondern richtig professionell auch angegangen sind.
Genau, das ist wirklich meine langjährige Leidenschaft. Ein Thema, das mich mittlerweile auch seit über 10 Jahren beschäftigt und ich bin auch so ein Typ, der sich einfach gerne in Sachen reinfuchst. Also wenn ich was mache, dann will ich es wirklich ganz und gar machen und auch irgendwie checken. Und dann wird natürlich der eigene Anspruch auch immer größer. Ich mache das mittlerweile auch so ein bisschen nebenbei als zweites Standbein. Das heißt, ich liebe es auch sehr, Künstlerporträts zu machen und da nochmal mit einem anderen Blick einfach drauf zu gucken. Also ich finde, eine Künstler oder Künstlerin abzubilden ist nochmal zu porträtieren, das ist eine ganz herausfordernde Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß macht.
Jetzt wollte Sie gerade fragen, was Sie am liebsten fotografieren. Also dann im Prinzip Kolleginnen und Kollegen.
Die auch. Und was mich aber über die letzten Jahre fast noch mehr eingenommen hat, war die Landschaftsfotografie. Ich war einige Zeit in Japan unterwegs, war auch, was mich sehr beschäftigt. Und da habe ich sehr, sehr viel fotografiert. Und ansonsten, ja, in den Bergen ist man ja da auch gerne unterwegs als Bayer. Und es macht mir einfach auch wahnsinnig Spaß, diese Stimmungen einzufangen.
Stimmungen, Bilder, das ist Ihre Welt und das merkt man eben auch auf Ihrer neuen CD Morla. Tim Alloff, unsere Gäste dürfen sich auch gerne einen Musiktitel wünschen. Und Sie haben sich Long Way From Home gewünscht von dem israelischen Jazzgitarristen und Komponisten Gilad Hexelmann, der heute in den USA in Brooklyn lebt und arbeitet. Wieso ausgerechnet diesen Titel?
Weil der mich tatsächlich, also wie gesagt, ich habe ja sehr, sehr viel Zeit im Jazz verbracht und sehr viel Jazz natürlich auch gehört. Und Gilad Hexelmann ist ein unglaublicher Künstler, also Instrumentalist natürlich sowieso, aber ich finde die Art und Weise, wie er schreibt, sehr, sehr berührend. Und auch er ist jemand, der eine ganz eigene Klangsprache hat, aber da ist es manchmal auch schwer zu sagen, ist es jetzt ein Song oder ist es wirklich Jazz? Und manchmal ist es total abgespaced. Er ist auch nicht in so eine Schublade zu packen und schafft es aber trotzdem, dass man immer weiß, das ist Gilad Hexelmann. Und das finde ich ganz, ganz toll.
Dann hören wir denn jetzt gleich der Jazzpianist Tim Alloff mit seinem neuen Album Morla in SWR 2 am Samstagnachmittag. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.